Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist was auf Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesien und Australien diskutierten über Lithium-Import zur Unterstützung der Batterieindustrie. Der Minister für Tourismus und Kreativita, Sandiaga Uno, die Regierung zur Schaffung von Arbeitsplätzen soll Investoren anziehen und Arbeitsplätze schaffen. Exporterlöse aus Devisen DHE, die in drei Monaten gehalten wird, kann Devisenreserven herstellen. Vorsitzender des indonesischen Parlaments traf den Präsidenten der UN-Generalversammlung, um was auf Fragen zu erörtern. BNPT ruft alle Parteien zum Kampf gegen Radikalismus und Terrorismus auf. PLN wird F1 Powerboat in Bali G unterstützen. Hören Sie nun die Einzelnen. Der Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, hielt am Dienstag, den 14. Februar, in Australien ein Treffen mit dem australischen Premierminister Anthony Albanese ab. Während des Treffens diskutierten sie unter anderem über die Erhöhung des Lithium-Importes, um die Entwicklung der heimischen Batterieindustrie für Elektrofahrzeuge zu unterstützen. Luhut sagte am Dienstag, den 14. Februar, in einer Erklärung in Jakarta, Indonesien konzentriere sich derzeit auf die Entwicklung und den Ausbau der nachgelagerten Industrie, in diesem Fall der Lithium-Batterie-Industrie. Um das Ziel zu erreichen, der weltweit größte Hersteller von Lithium-Batterien zu werden, hofft Indonesien, den Lithium-Import aus Australien zu erhöhen. Luhut fuhr fort, dass Indonesien und Australien im Jahr 2021 eine gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit in der grünen Wirtschaft und zur Energiewende unterzeichnet hätten. Daher hofft Luhut, dass die Zusammenarbeit den beiden Ländern wirtschaftliche Vorteile bringen wird. Der Minister für Tourismus und Kreativität Sandiaga Salahuddin Uno hofft, dass die Regierung vor Ort nun zur Schaffung von Arbeitsplätzen dazu beitragen kann, Investoren anzuziehen und Arbeitsplätze zu schaffen. In der Diskussion Casual Chatting mit Masminister Chuang Loses Broden mit Masminister am Dienstag, den 14. Februar in Jakarta, sagte Sandiaga, die Gesellschaft ein Sisi, die Sektoren Tourismus und Kreativität brauche eine Deregulierung, damit das Wachstum schneller werde. Indonesien Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 mit 0,31% erreichen. Dies ist das höchste Wachstum nach 2013. Darüber hinaus hat das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft im Jahr 2022 3,3 Millionen Arbeitsplätze aus den Bereichen Tourismus und Kreativwirtschaft geschaffen. Laut dem Minister könnte diese Zahl höher sein, wenn sie durch Strukturreformen vorangetrieben wird, einschließlich einer angestrebten Investition von 1.400 Billionen Rupiah. Unterdessen liegt das Ziel für ausländische Touristenankünfte im Jahr 2020 bei 7,4 Millionen. Laut Sandiaga ist diese Zahl sehr groß und es bedarf einer besonderen Strategie. Da wird eine Lokomotive benötigt, um die Attraktivität von Investitionen in den Sektoren Tourismus und Kreativwirtschaft zu beschleunigen. Der Koordinationswirtschaftsminister Erlangga Hartarto sagte in einem Webinar am Dienstag, den 14. Februar in Jakarta, dass die Politik der Exporterlöse aus Devisen DHE, die in 3 Monaten gehalten wird, Devisenreserven bis 50 Milliarden US-Dollar in einem Jahr herstellen kann. Erlangga sagte dazu weiter, die Regierung sei derzeit im Prozess zur Verfassung einer Richtlinie, die verpflichtet, um 30% der DHE eines Unternehmens 3 Monate lang in Indonesien zu halten. Im Zufolge sei eine ähnliche Richtlinie ebenfalls von Malaysia, Thailand und der Türkei umgesetzt worden. Sie halten die DHE im Inland sogar bis zu einem Jahr oder tauschen in lokale Währung um. Mit dieser Politik hofft er, dass die Banken über genügend Devisen verfügen können, um die Zahlung der in diesem Jahr fällig werdenden Auslandsschulden der Regierung zu unterstützen. Vorsitzende des indonesischen Parlaments, Puan Maharani, hielt ein bilaterales Treffen mit dem Präsidenten der UN, Generalversammlung, Shaba Kurusi, ab. Nach der schriftlichen Erklärung in Jakarta am Dienstag, den 14. Februar, fand das Treffen während der jährlichen parlamentarischen Anhörung bei den Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier New York, den USA, am Montag, den 13. Februar statt. Die UN-Parlamentarische Anhörung mit dem Thema Lösungen durch Solidarität, Nachhaltigkeit und Wissenschaft erörtert Wasser- und Sanitärfragen. Puan erklärte, sie begrüße diesmal die UN-Parlamentarische Anhörung, in der das Thema Wasser- und sanitäre Einrichtungen diskutiert worden sei. Dieses Thema sei sehr geeignet, um die aktuellen multidimensionalen Herausforderungen anzugehen. Puan fuhr fort, es seien konkrete internationale Zusammenarbeit und Unterstützung für den Multilateralismus erforderlich. Bei diesen Bemühungen könne das Parlament eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung politischer Unterstützung für die Außenpolitik und internationale Zusammenarbeit spielen. Der Leiter der Nationalen Behörde der Terrorismusbekämpfung, BNPT, Generalkommissar der Polizei Boy Rafli Amar, hat alle Parteien aufgefordert, den Kampf gegen Radikalismus und Terrorismus im Inland fortzusetzen. Wie aus der Nachrichtenagentur Antara am Dienstag, den 14. Februar in Jakarta zitiert wurde, sagte Boy Rafli Amar, dass dieser Aufruf von Beschränkungen der BNPT inmitten verschiedener Radikalisierungsaktionen, die sich in der breiten Gesellschaft entwickeln, ausgeht. Im Zufolge lade daher BNPT weiter verschiedene Parteien die Anwendung des Konzepts der Multipartei-Kooperation ein, um eine Ideologie zu verhindern, die dem Konzept der indonesischen Nation widerspricht. Der staatseigene Stromerzeuger PT PLN ist bereit zu verlässigen Strom auf der Grundlage neuer erneuerbarer Energien EBT zu liefern, um das Event von F1-Powerboot F1H2O zu unterstützen. Planmäßig wird es in Balige über Tikto Bano Sumatra vom 14. bis zum 26. Februar dieses Jahres start. PLN bereitet zwei Mikrohydrokraftwerke vor, um die Hauptstromversorgung als eine Form der Verpflichtung zur Unterstützung sauberer Energie zu werden. Wie sagte Hauptdirektor von PLN, Darmawan Prasojo, in einer offiziellen Erklärung in Jakarta am Dienstag, den 14. Februar, wie aus Nachrichtenagentur Antara zitiert wurde. Er erklärte, dass während der Veranstaltung PLN die Kraftwerke von PLTMH Hutaraja mit einer Kapazität von 2,5 Megawatt und PLTMH Aik Silang 2 mit einer Kapazität von 2,5 Megawatt betreiben wird. PLN werde auch das Netz modifizieren, dass es die Regulierung der Stromverteilung erleichtern und die Qualität der Spannung absichern wird, die nach Balige gesiegt werde. Liebe Hörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.286,21 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.520,21 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.169 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 24 bis 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Dear commentator hat heute das Thema die Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen wartet auf Entscheidung des Parlaments. Das indonesische Parlament DPR hat am Dienstag, den 14. Februar, einen Arbeitsausschuss gebildet, um die Regierungsverordnung Nummer 2 von 2020 zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu erörtern, die von der Regierung Ende 2020 erlassen wurde. Die Regierung sagt, diese Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen wurde veröffentlicht, um Unsicherheiten von der Investitionsseite vorzubeugen, da das Verfassungsgericht das Gesetz Nummer 11 von 2020 zur Schaffung von Arbeitsplätzen bis November 2020 für verfassungswidrig erklärte. Tatsächlich sei das Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den letzten 3 Jahren nie unumstritten gewesen zu sein. Von Beginn seiner Formulierung wurde dieser Verordnungsentwurf von vielen Seiten abgelehnt, insbesondere von Seiten der Arbeitnehmer. Sie sind der Ansicht, dass das Gesetz nicht zugunsten der Arbeitnehmer ist, sondern nur Investitionen der Vorrang gibt. Stattdessen soll die Regierung beseitigt das Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen sie überschneidende frühere Gesetze, die Investitionen und letztendlich die Schaffung von Arbeitsplätzen erstickten. Der Vorsitzende der gesetzgebenden Körperschaft des Parlaments, Supratman Andi Iktas, sagte nach einem Arbeitstreffen den 14. Februar, dass das Parlament den Inhalt der Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen nicht erörtern werde. Was jedoch diskutiert wird, ist der rechtliche Aspekt und betrifft die Gründe für die Subjektivität des Präsidenten bei der Ausstellung der Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Der Arbeitsausschuss zur Erörterung der Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen beginnt heute Mittwoch, den 15. Februar. Unterdessen sagte der Koordinationsminister für Wirtschaft, Erlangga Hartarto, dass der Inhalt der Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Allgemeinen dasselbe sei, wie der Inhalt des Gesetzes zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Es wurden jedoch einige Verbesserungen vorgenommen. Erlangga hofft, dass das Parlament die Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen genehmigen kann, um das Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu werden, um auf die globale Dynamik der nationalen Wirtschaft zu reagieren. Man hofft ebenfalls, dass die Verabschiedung der Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen der Wirtschaftswachstum Indonesiens inmitten einer sich abschwächenden globalen Wirtschaftswachstum aufrechterhalten kann. Das laut internationalem Währungsfonds IWF im Jahr 2020 voraussichtlich 3,2% betragen wird. Natürlich setzt die Öffentlichkeit große Hoffnungen in die Diskussion um die Regierungsverordnung zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Parlament. Es muss Gewissheit über die Regierungsverordnung geben, damit sie sofort als juristisches da für die Geschäftswelt führen kann. Gespräche im Parlament sollten jedoch nicht nur vom Sache sein. Insgesamt werden Verbesserungen in der Diskussion erwartet, damit die Regierungsverordnung alle Parteien schützen kann. Das war der Kommentar.
einige historische Ereignisse passierten am 15. Februar in einigen Teilen der Welt wie folgt. Am 15. Februar 1958 war die Bildung der Revolutionsregierung der Republik Indonesien. Die Revolutionsregierung der Republik Indonesien, oder allgemein als PRRI abgekürzt, ist eine der gegenläufigen Bewegungen zwischen der Regionalregierung und der Zentralregierung in Jakarta, die am 15. Februar 1958 mit der Erteilung eines Ultimatums unter Führung des Kampfrates erklärt wurde von Oberstleutnant Ahmad Hussein in Padang, West Sumatra, Indonesien. Diese Bewegung wurde von den Regionen Nord Sulawesi und Zentral Sulawesi begrüßt, wo die Regionen am 17. Februar 1958 ihre Unterstützung für PRRI erklärten. Der aufgetretene Konflikt wurde stark von Forderungen nach einer breiteren regionalen Autonomie beeinflusst. Das Ultimatum war keine Forderung nach einem neuen Staat oder einer Rebellion, sondern ein Protest gegen die Funktionsweise der Verfassung. Am 15. Februar 1989 verlassen die sowjetischen Truppen Afghanistan. Die sowjetischen Truppen kamen am 25. Dezember 1979 zum ersten Mal in Afghanistan an und der letzte Abzug fand am 2. Februar 1989 statt. Die Sowjetunion gab daraufhin bekannt, dass sie alle ihre Truppen am 15. Februar 1989 aus Afghanistan zurückgezogen hatten. Aufgrund der hohen Kosten angefallen und der Verlust am Ende dieses Konflikts wird der Sowjet-Afghanistan-Krieg oft als Vietnamkrieg der Sowjetunion angesehen. Wir schließen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen des venezolanischen Verfassungsreferendums vom 15. Februar 2009 ab. Das venezolanische Verfassungsreferendum beendet die befristete Beschränkung für den venezolanischen Präsidenten, die Gouverneure, Bürgermeister und Abgeordneten. Die Aktivität wurde am 15. Februar 2009 durch Änderung mehrerer Artikel der venezolanischen Verfassung abgehalten. Die in diesem Referendum geänderte Artikel umfassen die Artikel 160, 162, 174, 192 und den Artikel 239 der venezolanischen Verfassung. Die vorgeschlagene Änderung wurde von etwa 54% der Wähler bei einer von internationalen Beobachtern als frei und fair bezeichneten Wahl gebilligt, an der 67% der Wähler teilnahmen, die ihr Stimmrecht ausübten. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Pasrah gelap tiba, tertunduk, termenung, tergulai, terlunta. Cemas akan guna, musnah asa.
hamparelung sukma, hempasan badai dari seberang sana, hanyutkan ku untuk terbiasa sama. Tiada puja, bangga pun tak cua, larut tenggelam kala senantiasa menerobong hingga tak berkaca di cermin yang ada, enggan percaya bahwa bayang nyata mustika karunia luhur bertahta. Ingkar dan terlupa segala nuansa ragam rupa saga dharma hijau biru terbentang rata. Citra pesona tak dianggap ada, berpaling dari indahnya pusaka aksara, tak tergoda gita irama. Wijaya kusuma bersemi mekarlah, beri kami nyawa lagi dwipa pertiwi nan tercinta. Hasrat rasa dan cipta karsa karya memberkati Nusantaraku Indonesia.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema das Gesundheitsministerium Entsandte. 65 medizinische Arbeitskräfte, um bei der Behandlung der Opfer des türkischen Syrien-Erdbebens zu helfen. Das indonesische Gesundheitsministerium entsandte 65 medizinische Arbeitskräfte, um bei der Behandlung von Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zu helfen. Der stellvertretende Leiter
des Gesundheitsministeriums im Gesundheitsministerium Surmajaya sagte am Sonntag, den 12. Februar, in seiner schriftlichen Erklärung in Jakarta. Das medizinische Team sei am Montag, den 13. Februar, in einer Fluggruppe mit einem Sonderflugzeug abgeflogen. Laut ihm stehe das entsandte medizinische Personal aus Fachärzten, Gesundheitspersonal und Gesundheitshelfern. Die Fachärzte bestehen aus Chirurgen, Orthopäden, Anästhesisten, Kinderärzten, Notfallspezialisten, Geburtshelfern und Psychiatern. Gesundheitspersonal, nämlich Allgemeinmediziner, Krankenschwestern, Psychologen, Apotheker, Hebammen, Epidemiologie, Ernährungsexperten und Umweltgesundheit. Gesundheitsunterstützungspersonal einschließlich Verwaltung, Logistik und Gesundheitskoordinatoren. Laut Surmajaya wird das Gesundheitsteam des Gesundheitsministeriums später 39 Mediziner, Mitarbeiter von der Streitkräfte, TNI und Polizei, Indonesien, Polri und die nationale Behörde zur Minderung der Katastrophen BNPB als medizinisches Notfallteam EMT beitreten. Surmajaya betonte, dass bei dieser humanitären Mission stellt das Gesundheitsministerium die Bereitstellung schneller und angemessener Gesundheitsdienste für die vom Erdbeben betroffenen Opfer in den Vordergrund. Vor diesem Hintergrund wird die indonesische Regierung ein Feldkrankenhaus mit Diensten des medizinischen Notfallteams vom Typ 2 einrichten, weil die bereitgestellten Geräte und Gesundheitsdienste ziemlich vollständig sind und spezielle Operationen auf dem Gebiet durchführen können. In Bezug auf die Kapazität sagte Surmajaya, dass das Feldkrankenhaus des medizinischen Notfallteams Typ 2 eine ziemlich große Kapazität habe, darunter 100 bis 150 ambulante Patienten pro Tag, stationäre 10 Patienten pro Tag, kleine Operationen von 10 Patienten pro Tag, große Operationen von 1 bis 2 Patienten pro Tag und das Mobil kann 10 Patienten pro Tag bedienen. Er fügte hinzu, die etwas vom EMT-Team Typ 3 gebracht werde, hätten nicht alle. Das Gesundheitsministerium wird auch 2,5 Tonnen Gesundheitslogistik bestehen aus nicht medizinischen Produkten, Logistik, medizinischen Geräten, Medikamenten und Verbrauchsmaterialien sichern. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Teams sagte Surmajaya auch, dass die medizinischen Arbeitskräfte die dortige Lage untersuchen, weil die Temperatur in der Türkei und Syrien derzeit ca. bei minus 7 Grad Celsius ist. Das war unser Indonesien.
Rumah. ada rindu.
By uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute besuchen wir ein Reiseziel in der Provinz Nord-Sulawesi. Liebe Zuhörer, die Insel Gangga ist eine Insel im Bezirk Nord-Minahasa der Provinz Nord-Sulawesi. Diese Insel ist eine bewohnte Insel und es gibt zwei Dörfer darauf, nämlich das Dorf Gangga 1 und das Dorf Gangga 2. Die meisten Anwohner, die auf dieser Insel leben, arbeiten sowohl als Fischer als auch als Verwalter dieser Insel. Angesichts der Tatsache, dass die Insel Gangga die Schönheit hat, die man nicht übersehen kann und immer noch schön und natürlich ist. Tatsächlich ist diese Insel nicht so beliebt wie die Insel Bunaken, aber ihre Unterwasserschönheit wird sie nicht enttäuschen. Dies macht die Insel Gangga letztendlich von vielen Touristen aus verschiedenen Regionen besucht, besonders für die Touristen, die gerne tauchen. Diverse Korallenriffe mit verschiedenen Arten von Meereslebewesen machen den Unterwasser-Charme von der Insel Gangga zur Hauptattraktion. Liebe Zuhörer, zusätzlich zu ihrem Unterwasser-Charme ist die Insel Gangga auch von weißem Sand und klarem Meerwasser umgeben, was diese Insel so bezaubernd macht. Am Rande des Strandes stehen viele Kokospalmen, die diesen Strandabschnitt schattig erscheinen lassen. Die Insel Gangga, die eine Fläche von 14,65 Quadratkilometer hat, ist nicht weithin bekannt, da sie vielen Menschen nicht sehr bekannt ist. bleibt die Natürlichkeit der Insel gut erhalten. Es gibt verschiedene Aktivitäten, die Sie während Ihres Urlaubs auf die Insel Ganga unternehmen können. Wenn Sie sich entspannen möchten, können Sie eine Matte ausrollen oder eine Hängematte zwischen den Kokospalmen aufstellen. Genießen Sie dann die sanfte Meeresbrise und betrachten Sie auch die Landschaft rund um das Meer, die Augen verwöhnt. Die Natur so zu genießen, ist definitiv das Wichtigste. Liebe Zuhörer, Sie können nicht nur entspannen, während Sie die Atmosphäre genießen, sondern auch schwimmen und schnorcheln. Denn die Schönheit des Meeresparks dieser Insel ist nicht zu übersehen. Sogar einige Leute, die die Insel Ganga besucht haben, gaben an, dass diese Insel der beliebteste Ort zum Tauchen ist. Sie können eine Vielzahl von Meereslebewesen und unberührten Korallenriffen direkt beim Schnorcheln oder Tauchen genießen. In der Zwischenzeit können diejenigen unter Ihnen, die ein Hobby der Fotografie haben, Unterwasserfotoaktivitäten durchführen, um zufriedenstellende Arbeiten zu erhalten. Abgesehen von Schnorchel- und Unterwasserfotos können Sie auch Fotos an wunderschönen Orten rund um den Strand und die Inselgebiete jagen. Für diejenigen unter Ihnen, die gerne angeln, können Sie diese Aktivität auch durchführen. Die Insel Ganga ist ein Ort für die Jagd auf Fische, die sehr zahlreich und vielfältig in Anzahl und Art sind. Die Insel Ganga selbst liegt im Unterbezirk West Likupang des Bezirks Nord Minahasa der Provinz Nord Sulawesi. Um auf diese wunderschöne Insel zu gelangen, benötigen Sie etwa 90 Minuten. Das heißt, wenn Ihre Reise von der Stadt Manado, der Provinzhauptstadt, nach Likupang startet. Diese Reisezeit gilt für diejenigen unter Ihnen, die Privatfahrzeuge nutzen, um nach Likupang zu gelangen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Reiseziel. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Dieses Programm ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu informierte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des Indonesischen Staatsrundfunks RRI und die Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des Indonesischen Ministeriums für Bildung, Kulturforschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist Menginap di Hotel, auf Deutsch im Hotel übernachten. Liebe Zuhörer, ich werde jetzt ein Gespräch mit dem Titel Boleh saya minta sisir? Boleh saya minta sisir?
auf Deutsch darf ich um einen Kamm bieten vorstellen. Dieses Gespräch findet zwischen dem Sing, einem Touristen aus Indien, und der Rezeptionistin des Hotels statt. Der bittet die Rezeptionistin um einen Kamm. Lass uns Ihr Gespräch anhören.
Boleh saya minta sisir?
Baik, kami akan antar ke kamar Anda.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln und Redewendungen vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich werde diese Vokabeln und Ausdruckmöglichkeiten zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wieder hören. Bolle, bolle, auf Deutsch, dürfen oder können. Saya, saya, auf Deutsch, ich. Minta, minta, auf Deutsch, bitten oder erfragen. Sisir, sisir, auf Deutsch, der Kamm. Boleh saya minta sisir? Boleh saya minta sisir? Auf Deutsch, darf ich um einen Kamm bitten? Liebe Zuhörer, im Gespräch hutan Sie den Satz, boleh saya minta sisir? Boleh saya minta sisir? Auf Deutsch, darf ich um einen Kamm bieten? In dieser Äußerung gibt es das Wort bole, bole, auf Deutsch, dürfen. In Indonesien wird das Wort bole immer dann verwendet, wenn eine höfliche Bitte oder auf Indonesisch minta folgt. Neben dem Wort bole, bole, auf Deutsch, dürfen, können Sie auch das Wort bisa, bisa, auf Deutsch, können verwenden. Zum Beispiel, bisa saya minta handuk? Bisa saya minta handuk? Auf Deutsch, kann ich um ein Handtuch bitten? Bisa saya minta sandal? Auf Deutsch, kann ich um Sandalen bitten? Liebe Zuhörer, bei offiziellen oder sehr formellen Anlässen kann auch das Wort bole oder bisa, auf Deutsch dürfen oder können, die Endung ka angehängt werden. Beispiel, bolehkah saya minta sabun? Bolehkah saya minta sabun? Oder bisakah saya minta sabun? Bisakah saya minta sabun? Auf Deutsch, darf ich um eine Seife bieten? Oder kann ich um eine Seife bieten? Liebe Zuhörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Boleh saya minta sisir?
Baik. Kami akan antar ke kamar Anda.
Liebe Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Boleh saya minta sisir? Auf Deutsch, darf ich um einen Kamm bieten? Wir hoffen, dass diese Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Sampai jumpa, bis bald, auf Wiederhören.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Mittwoch präsentieren wir Ihnen ein Volkslied. Das Volkslied heißt Palembang Bari, das von Karel Simon gesungen wird. Die Stadt Palembang in Süd-Sumatra hat den Spitznamen die Bari-Stadt. Bari steht für bersih, aman, rapi, dan indah, oder sauber, sicher, ordentlich und schön. Das Lied Palembang Bari erwähnt auch, dass die Stadtverwaltung von Palembang bis jetzt immer noch versucht, die Stadt zu verbessern. Darüber hinaus erwähnen die Texte des Liedes Palembang Bari auch verschiedene interessante Dinge in Palembang, wie Songketuch, Palembangs traditionelles Haus, nämlich das Pyramidenhaus, den Musifluss und die Ampera Brücke. Liebe Musikfreunde, hier ist Karel Simon mit dem Volkslied Palembang Bari. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.